Okay, wir machen Fortsetzung. Es geht um die Kraft des Wortes, um die Wirkung des Wortes, was das Wort Gottes in dem Gläubigen tun will und vor allen Dingen dann auch, wie es das tun will. Wir waren stehen geblieben bei der Passage 2. Timotheus, Kapitel 3, die dort einen Typ von Gläubigen beschreibt, den Paulus an anderer Stelle nennen würde als Menschen, die im Fleisch leben, die nicht im Geist leben und vor allen Dingen aber auch die nicht das Interesse haben, sich verändern zu lassen, sondern sie rechtfertigen ihren Zustand, sie leugnen die Kraft Gottes, die ja uns zur Verfügung steht und die wir nutzen sollen und nutzen müssen, um eben zu überwinden, um die alte Natur zu überwinden und im Geist zu leben. Ich hatte gesagt, diese Menschen werden beschrieben als solche, die getrieben sind von Begierden. Und wenn du verstehst, was das Neue Testament über Begierden sagt, dann verstehst du, wie verkehrt diese Menschen sind. Weil ein Gläubiger wird nicht beschrieben als jemand, der getrieben wird von Begierden, sondern der herrscht über Begierden. Das ist ein wahrer Gläubiger. Paulus sagt, Galater 5,24, die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt mitsamt den Lüsten und Begierden. Ja, das ist das Merkmal eines wahren Nachfolgers. Er lebt in der Kraft des Kreuzes und er kann im Geist leben, weil das Wort, die Kraft Gottes in ihm einfach wirkt und er diese Dinge überwinden kann. Begierden ist also ein Schlüsselwort, um überhaupt das wahre Evangelium verstehen zu können. Mit Begierden oder weltliche Begierden oder böse Begierden sind alle Regungen des Fleisches gemeint. Was war jetzt? Ich habe es nicht mitbekommen, aber freut euch. So, alle Arten von Begierden, die aus dem Fleisch kommen. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott, sagt Paulus. Also da tragen wir etwas in uns, unsere alte Natur. Und wenn wir dem Raum geben und darauf eingehen und nach den Wünschen des Fleisches handeln, dann sind wir in Feindschaft gegen Gott. Das ist keine Kleinigkeit, in Feindschaft gegen Gott zu sein. Begierden betrifft nicht nur den ganzen Bereich von sexueller Unreinheit, natürlich auch, aber es gibt viele andere Formen von Begierden, die genauso verwerflich sind und die nicht passen zum Lebensstil eines Gläubigen. Begierden nach Ehre, nach Ansehen, nach Macht, herrschen wollen, überlegen sein wollen. Und was ist mit dem ganzen Bereich Habsucht? Diese Sucht, etwas haben zu wollen, was einfach nur ein Betrogensein von Lügen ist, wo wir denken, materielle Besitztümer bringen uns etwas, bringen uns Zufriedenheit, bringen uns Lebensglück, Erfüllung und so weiter. Das ist, was die Bibel nennt, Betrug des Reichtums. Ja? Und Habsucht ist Götzendienst. Kolosser 3. Habsucht ist Götzendienst. Also indem wir in dieser Sünde leben, dienen wir Dämonen. Das ist, was die Bibel sagt. Es wird selten so klar beschrieben, nicht wahr? Aber das ist die Realität. Und wir wollen in die Realität, wir wollen in die Wahrheit, wir wollen uns angewöhnen, Dinge zu nennen, wie Gott sie nennt. Und wir haben so eine Tendenz zur Verharmlosung. Ja? Da ist Alkoholsucht, wir nennen das alkoholkrank. Ja, wenn der krank ist, dann ist er ein Opfer. Ja? Aber nach der Sicht der Bibel ist Alkoholismus, Trunksucht, ist eine Sünde. Und er ist der Täter, er ist nicht Opfer, er ist Täter. Ja? So, wenn wir anfangen, da wirklich die Kategorien, die Betrachtungsweisen Gottes zu übernehmen, unser ganzes Weltbild wird sich verändern. Und wir kommen in immer mehr Konflikt mit der Welt. Weil sie das nicht möchte, ihre Sünden aus der Sicht Gottes beurteilt zu sehen. Sie möchte das nicht. Sie möchte entschuldigt sein. Sie möchte sich rechtfertigen. Sie möchte Verständnis haben für einen Lebensstil, für den Gott kein Verständnis hat. Ich lese mal ein schönes Zitat von einem christlichen Autor, der Mitte letzten Jahrhunderts verstorben ist, A.W. Pink, von dem wir auch ein Buch haben und im Moment gerade ein zweites machen. Ich lese mal ein Zitat von ihm aus einem Traktat von ihm, das heißt The Gospel of Satan, das Evangelium des Teufels. Originalton Pink. Tausende sind verführt, indem sie annehmen, dass sie Christus als ihren persönlichen Retter angenommen haben, die ihn jedoch nicht zuerst als ihren Herrn angenommen haben. Der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um Menschen in ihren Sünden zu retten, sondern von ihren Sünden, Matthäus 1, 21. Von Sünden gerettet zu sein, bedeutet gerettet zu sein vom Ignorieren und Verachten der Autorität Gottes. Bedeutet den Weg des Eigenwillens und der Selbstgefälligkeit zu verlassen, bedeutet die eigenen Wege zu verlassen, Jesaja 55, Vers 7. Von den Sünden gerettet zu werden, bedeutet sich selbst Gottes Autorität zu unterwerfen, sich seiner Herrschaft zu beugen, sich selbst hinzugeben, um von ihm regiert zu werden. Wer niemals das Joch Christi auf sich genommen hat, wer nicht wahrhaftig und fleißig danach trachtet, ihm in allen Details seines Lebens zu gefallen und dabei auch noch annimmt, dass er, Anführungsstrichen, in dem vollbrachten Werk am Kreuz, Anführungsstriche, ruht, der ist vom Teufel getäuscht. Interessanterweise gibt es heute wieder diese Formulierung, im vollbrachten Werk am Kreuz zu ruhen. In dieser falschen Gnadenbewegung ist es eine Vokabel, die man dort immer wieder antrifft. Das heißt, du musst nur annehmen, was Christus für dich getan hat. Das hat keinerlei praktische Konsequenzen in Bezug auf Disziplin, sich enthalten von den Dingen der Welt und beten und fasten und heiligen und all diese Dinge. Du ruhst in dem, was Christus für dich getan hat, weil er hat ja schließlich gesagt, es ist vollbracht. Und das heißt, jedes Werk, das du jetzt tust, schmälert das Werk am Kreuz und das musst du nicht tun, damit das Kreuz wirklich das Kreuz wird. Das ist die Idee von dieser Gnadenbewegung. Es ist total unterschiedlich von dem, was die Apostel gelehrt haben. Total unterschiedlich. Schauen wir uns einige Schriftstellen an. Römer 6, 12, wo dieser Begriff vorkommt, er ist im Deutschen mit verschiedenen Worten übersetzt worden, aber es ist immer das gleiche Wort, das wir im Griechischen finden. Also zum Beispiel Römer 6, 12, so herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Lüsten zu gehorchen. Das ist dieses Wort, was an anderer Stelle Begierden übersetzt wird. 1. Petrus 1, 14, als gehorsame Kinder, gewöhnt euch nicht wieder die Begierden an, in denen ihr früher in eurer, Unwissenheit fröntet. 1. Petrus 2, 11, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Dieses Wort streiten könnte man auch besser übersetzen, Krieg führen. Die Lüste des Fleisches führen Krieg gegen dich. Und wenn du nicht gegen sie Krieg führst und diesen Krieg gewinnst, wirst du überwunden werden von der Sünde. So einfach ist das. Das ist die Logik des Krieges. Entweder wir überwinden den Feind oder er überwindet uns. Und ein Christ ist im Krieg. Deswegen nimmt Paulus dieses Bild der Soldaten. Enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Was bedeutet, es ist möglich, Nein zu sagen. Es ist möglich, weil Gott in seiner Freundlichkeit und Güte gibt nicht Gebote, die unmöglich sind. So wenn Gott sagt, enthaltet euch dieser Dinge, dann ist das die gute Botschaft. Es gibt eine Gnade, die mich befähigt, das zu tun. Macht das Sinn? Du musst alle Gebote sehen als eine Verheißung. Es gibt einen Weg, man kann das lernen. Es gibt ein Gnadenangebot Gottes. Es gibt eine Kraftausstattung und es gibt eine Weisheit zu lernen, zu tun, was das Wort sagt. Aber bevor Gott diese Weisheit dir mitteilt, will er deine Bereitschaft sehen. Wenn deine Bereitschaft nicht da ist, wenn du sowieso das nicht lernen willst, wenn du sowieso nicht wissen willst, wie man lernt zu überwinden, Gott wird niemals dir das offenbaren. Weil Wahrheit nicht einfach so weggeworfen wird wie billiges Zeug. Wahrheit ist kostbar. So, erst kommt, Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich heilig leben soll. Ich habe keine Ahnung, wie das je funktionieren soll, wenn ich meine Abhängigkeiten und all die Dinge sehe. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber ich weiß, es muss gehen. Und es soll gehen und ich sage ja dazu. Hier bin ich, trainiere mich, lehre mich, präge mich, mach, was du willst. Aber ich will deinen Willen tun. Das ist meine Berufung. Diese Gesinnung muss zuerst da sein. Und dann wird der Heilige Geist durch das Wort uns lehren. Diejenigen, die ihre Sünde rechtfertigen und sagen, wir sind ja nur Menschen und das ist doch normal und das ist übermenschlich, das kann doch von uns nicht verlangt werden, werden niemals vom Heiligen Geist gelehrt werden. Und Paulus tadelt die Korinther, die Parteiungen haben, die Zorn haben, die Eifersucht haben, die Neid haben. Und er sagt, ihr lebt ja nur nach Menschenweise. Mit anderen Worten, ihr nutzt nicht das Übernatürliche, ihr nutzt nicht die Kraft Gottes. Ihr lebt so wie normale Menschen. Und das war kein Kompliment, sondern ein Tadel. Als Gläubige, wir sind nicht normale Menschen. Wir sind fähig, mit der Gnade Gottes Dinge zu tun, von denen ein Ungläubiger nie glaubt, dass so etwas möglich ist. Aber erst nehmen wir den Standard Gottes an. Erst unterwerfen wir uns seinem Standard und sagen, Gott ist gerecht, Gott ist gut. Gott hat ein Recht, diesen Lebensstil von mir zu verlangen. Er hat ein Recht. Und durch diese Unterwerfung, durch diese Hingabe, durch das Aufgeben all unserer eigenen Rechte, kommt er in seiner Weisheit und er lehrt uns. So, deswegen ist Buße immer das Erste. Ohne Buße gibt es keinen von Gott geschenkten übernatürlichen Glauben, sondern nur ein menschliches Imitat, was nicht die Kraft hat, die Gnade wirklich anzuzapfen. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Da ist eine Gnade, anders zu werden. Da ist eine Gnade, einen heiligen Lebensstil zu lernen. Da ist eine Gnade, Nein zu sagen zu den Lüsten dieser Welt. Das ist eine Gnade. Aber die wird nur denen zuteil und offenbart, die zunächst mal dem Standard Gottes sich hingeben. Komm, wir lesen noch ein paar Stellen mit Begierde. Markus 4. Das ist dieses wunderbare Gleichnis, was ich nenne, das Gleichnis vom Herzen. Das heißt in deiner Bibel, das Gleichnis vom Sämann. In meiner Bibel heißt es das Gleichnis vom Herzen, weil ich eine revidierte Elberfelder habe. Und ich habe diese Zwischenüberschrift durchgestrichen und habe die ersetzt mit das Gleichnis vom Herzen. Und das darf man auch, weil diese Zwischenüberschriften nicht inspiriert sind. So das, was am Ende von Offenbarung steht, wer am Wort was abtut oder was verändert, kommt unter Gericht. Das gilt nicht für dich, wenn du die Zwischenüberschrift änderst. So sei kühn. Manchmal ist die gut, manchmal ist die nicht hilfreich. Es ist nicht das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann kommt einmal, er kriegt einen Vers. Aber das Herz kriegt einen Vers nach dem anderen. Es ist das Gleichnis vom menschlichen Herzen. Was sind die Hindernisse, die überwunden werden müssen, damit das menschliche Herz mit der Gnade Gottes kooperiert? Das ist der Inhalt dieses Gleichnisses. Und das ist extrem wichtig. Markus 4, Lukas 8, Matthäus 13. Und Jesus sagt, wenn wir dieses Gleichnis nicht verstehen, wie können wir all die anderen Gleichnisse verstehen? Das ist das Basisgleichnis vom Reiche Gottes. Was das Reich Gottes ist, wie das Reich Gottes funktioniert. Und wenn ich nicht so begrenzt wäre in der Zeit, ich würde jetzt mindestens 2 Stunden nehmen, nur über dieses Gleichnis sprechen. Aber ich kann das jetzt hier nicht. Ich habe das an anderer Stelle schon getan. Wer sucht, der findet. Jetzt erwähne ich einfach nur einen Punkt, ganz kurz daraus, ohne den tiefer zu beleuchten. Markus 4, 19. Der dritte Fall von einem Herzenszustand, das nicht fähig ist, mit der Gnade Gottes zu kooperieren, wird hier beschrieben. Und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein. Wo hinein? In das Herz. Und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das Wort kann keine Frucht bringen, weil zuvor das Herz schon überwuchert ist mit diesen Dornen und Disteln. Und die bedeuten ohne Bild die Begierde nach den übrigen Dingen und sie ersticken das Wort. In der Lukas-Version dieses Gleichnisses steht noch die Sorgen dieser Welt, Vergnügungen des Lebens. Vergnügungen des Lebens. Und wir brauchen Offenbarung, was das bedeutet. Was meint die Bibel mit Vergnügungen des Lebens? Es gibt legale Vergnügungen, wo Gott sich freut, wenn wir uns daran vergnügen. Und es gibt illegale Vergnügungen. Er sagt, wenn du dich daran vergnügst, du wirst dein geistiges Leben zerstören. Und du musst den Unterschied kennen zwischen legalen und illegalen Vergnügungen. Wie lernst du den kennen? Du musst das Wort kennenlernen. Und das Wort wird dich lehren, zu unterscheiden. 1. Petrus 4, Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinne, denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgeladen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Auch wieder dieses Wort Begierden wird hier etwas anders übersetzt. Und Galater 5, 16, ich glaube, das haben wir schon mal zitiert. Ich sage aber, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Das Fleisch wird nicht überwunden, indem wir gegen das Fleisch kämpfen, sondern indem wir danach trachten, auf einer höheren Ebene zu leben. Und das nennt die Bibel im Geist. Und im Geist haben wir Gnade. Im Geist haben wir göttliche Kraftausstattung. Und wir sind fähig, Nein zu sagen und abzuwenden und zu überwinden und nicht reinzulassen in unser Leben die Begierden des Fleisches. Nur im Geist. Und im Geist lernen wir zu leben durch Hingabe an das Wort und durch Hingabe an den Heiligen Geist. Das Wort Gottes muss eine Kraft in uns entfalten. Ohne dass das Wort Gottes diese Kräfte freisetzt, können wir nicht überwinden. Wir sind aus uns heraus nicht imstande. Es ist alles Gnade. Aber Gnade muss genommen werden. Muss aktiv begehrt und genommen werden. Und wir müssen lernen, wie man das tut. Von seiner Fülle haben wir genommen. Nicht, es rieselte auf uns herab. Sondern wir haben genommen. Das ist etwas sehr, sehr Aktives. So, in all diesen Versen, die ich jetzt vorgelesen habe, dort ist das gleiche griechische Wort, das heißt Epithymia, Strongs Nummer 1939, die Begierde, Lust, das Verlangen, der starke Wunsch nach etwas. So wird es übersetzt. Okay, wieder zurück zu 2. Timotheus, Kapitel 3. Von mancherlei Lüsten umhergetrieben. Das heißt also, all diese Verse, die wir gelesen haben, ignorieren die. Die werden weiter umhergetrieben. Die haben nicht den Anspruch, ich muss, ich soll und ich werde lernen, diese Dinge zu überwinden. Sondern sie sagen, ey, was willst du? Wir sind Menschen, das ist normal. Später im Himmel, ja, aber jetzt, wir leben nun mal in dieser Welt. Solche Sprüche hörst du von solchen Menschen. Sie kennen das Wort nicht, aber es geht noch weiter. Die immer da lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Vers 7. Die lernen. Die gehen zu Konferenzen. Die schreiben mit. Die gehen vielleicht zur Kubi sogar. Die sind immer am Lernen. Und Paulus schaut sich das alles an und er sagt, schade, alles umsonst. Sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was bedeutet, sie können niemals frei werden, weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sie können nicht frei werden. Schade. Alles umsonst. Also die Veränderungen in ihrem Leben wären genau die gleichen, wenn sie sich mit der Angel an Baggerteich setzen würden und würden da ihre Zeit verbringen. Keine Ergebnisse, keine Veränderung. Es ist sinnlos. Ihre Seminarbesuche, ihre Gottesdienstbesuche, ihre Konferenzbesuche werden keinerlei Frucht tragen. Ist das nicht furchtbar? Das ist doch eine so vernichtende Aussage. Wie kann er so etwas sagen? Die lernen doch, die schreiben mit, die sind eifrig, die hören zu, die haben zu Hause meterweise christliche Bücher und DVDs und so weiter. Und er sagt, die können nichts lernen. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also ich finde, man muss rausfinden, warum nicht, um dieses Hindernis zu beseitigen, oder? Kann doch nicht einfach das so lassen. Ja, lass sie so weitermachen. Nein, die müssen doch dieses Hindernis identifizieren und überwinden können, damit sie endlich lernen, damit sie endlich vorwärts kommen, damit sie wachsen. Und der Schlüssel, die eigentliche Ursache, sind nicht ihre Begierden, ihre Schwäche, ihre Kraftlosigkeit. Die eigentliche Ursache ist ihre innere Einstellung zur Wahrheit. Vers 8, gleicherweise aber wie Jannes und Jambos dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Ihre ganze Denkweise ist verdorben, ist korrupt, weil sie denken auf eine Weise und Gott denkt auf eine andere Weise und das interessiert sie überhaupt nicht, von ihrer eigenen Denkweise wegzukommen zur Denkweise Gottes, weil sie der Wahrheit widerstehen. Sie sitzen in der Lehre und sagen, lass den mal reden. Was am Ende dann ich tue, bestimme immer noch ich selbst. Und ich lasse mir hier nichts vormachen, ich lasse mir nicht diktieren, wie ich leben soll. Ich weiß das schließlich selber, ich bin schon erwachsen, ich bin volljährig und das lasse ich mir von niemandem vorreden. Wo kommen wir denn dahin, dass Leute sich noch in mein Privatleben einmischen wollen? Ob und welche Filme ich anschaue oder wo ich im Internet unterwegs bin oder wie ich mein Geld ausgebe. Wo gibt es denn sowas? Ich komme zur Gemeinde, aber ansonsten lass mich in Ruhe. Das ist, wie heute viele, viele Menschen denken. Sagen, was ich zu Hause tue, wie ich mit meiner Frau umgehe und ob ich meine Kinder anschreie oder dies oder jenes, das geht dich gar nichts an, das ist privat. Da kannst du mir überhaupt nicht reinreden. Das ist die Gesinnung von vielen, vielen, vielen Gläubigen heutzutage. Das ist privat. Tür zu, Zutritt verboten. Aber wenn du einmal das Neue Testament studierst, dann siehst du, ja, es gibt eine Linie zwischen Privat und Gemeinde oder Reich Gottes. Es gibt einen Bereich, der tatsächlich privat ist, wo niemand, dein Bruder nicht, dein geistlicher Leiter nicht, niemand darf dir da reinreden und Vorschriften machen. Niemand. Aber die Linie im Neuen Testament liegt ganz woanders als in der heutigen Mentalität der modernen Christenheit. Ganz woanders. Die Linie ist nicht räumlich, also Gemeindehaus oder Konferenz oder Seminar, das ist Reich Gottes, aber zu Hause meine Wohnung, das ist privat. Es ist kein geografische Trennung. Was ist privat aus der Sicht der Apostel? Privat ist alles das, wo Gott nicht gesprochen hat. Alles das, wo Gott keine Gebote und Ordnungen aufgestellt hat. Wenn du als Ehepaar, als Familie, ihr beschließt, wir möchten 3 Kinder haben. Niemand kann kommen und sagen, nein, die Bibel sagt, seid fruchtbar und mehret euch und das bedeutet jedes Jahr ein Kind. Es gibt Gemeinden, wo so ein Stress gemacht wird. Ja, ich habe einen Pfingstpastor besucht in Rumänien. Jedes Jahr, sagt er, darf ich dir mein diesjähriges Baby vorstellen. Jedes Jahr, wenn ich komme, mein diesjähriges Baby. Ja. Und seine junge Frau in den 30ern sieht aus wie ihre eigene Großmutter und ist völlig am Ende. Aber wir leben für den Herrn und alles für den Herrn und wir opfern alles. Und der Mann lässt sie mit 13 Kindern zu Hause und sie ist völlig gestresst und am Ende. Aber Familienplanung ist Sünde. Aber die Frau wie eine Sklavin zu behandeln, ist keine Sünde, oder wie? Hallo? So, das wäre ein Bereich. Es gibt viele, viele andere Bereiche. Wo du deinen Urlaub verbringst, das ist deine Angelegenheit. Schoko oder Vanille? Freie Wahl, du bist frei. Kariert oder gestreift? Ja? Niemand kann kommen, Bruder, der hat mir gezeigt, kariert ist out. Kariert ist nicht im Willen Gottes. Bitte nie wieder karierte Hemden anziehen. Niemand darf so etwas tun. Kannst ganz entspannt sein, Gary.
Das habe ich heute auch gehört.
So, es gibt tatsächlich private Bereiche. Und das sind alle die, wo es keine Ordnung Gottes gibt. Aber wo die Ordnung Gottes zu finden sind, wie geht der Mann mit der Frau um? Wie geht der Vater mit den Kindern um? Ja, wie gehen wir mit geistlicher Leiterschaft um? Ja, wie gehen wir miteinander um? Ja, wie gehen wir mit dem Internet um? Wie gehen wir mit Hollywood um? All das sind Dinge, wo es klare Anweisungen gibt im Worte Gottes. Wie sieht die Ordnung Gottes für meine Finanzen aus? Und. Es gibt viele, viele Bereiche, wo Gott gesprochen hat. Und das ist nicht privat. Und wenn wir das verstehen, wird unsere Gemeindelandschaft sich radikal verändern. Radikal verändern. Und nur durch einen Prozess der persönlichen Anleitung und Begleitung können diese Dinge korrigiert werden. Und das nennt man Jüngerschaft. Wo Menschen ihre Sichtweise vom Leben im Reich Gottes wirklich in ganz praktischer Weise dem Worte Gottes anpassen. Und das geschieht als ersten Schritt mit dem, was die Bibel nennt, Erneuerung des Denkens. Römer 12, Vers 2. Bleibt nicht angepasst an diese Welt. Und noch einmal, Welt ist der Herrschaftsbereich des Teufels. Welt ist nicht 3 Schritte außerhalb dieser Halle. Sondern wir könnten mit weltlicher Gesinnung in dieser Halle sitzen. Sollten wir nicht, aber es ist technisch möglich. Ja? So ist kein geografischer Begriff, sondern es ist eine Frage von Werten. Wer regiert? Und wo Jesus nicht regiert, regiert der Gott dieser Welt. Mit seinen Werten, mit seinen Vorstellungen und seiner Weisheit. Und wir kommen heraus aus der Anpassung an die Welt durch Erneuerung unseres Denkens. Das heißt, wir machen ernst mit der Tatsache, Gottes Wort ist wahr. Und das heißt, wir überprüfen jetzt in all den Bereichen, wie soll ich mit meinen Eltern umgehen? Sonst, was soll das? Ich bin schon 30. Und? Sind es noch deine Eltern oder nicht? Wenn du ein gutes Leben haben willst, dann willst du deine Eltern ehren. Auch wenn sie nicht die perfekten Eltern waren, auch wenn sie Dinge getan haben, die dir wehgetan haben, du wirst immer noch deine Eltern ehren. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du nicht überall das ausbreitest, was für Schlimmes dein Vater an dir angetan hat. In der Seelsorge ist es berechtigt und notwendig, darüber zu sprechen. Und dann wird dir angezeigt, Gott ist auf deiner Seite und was dein Vater dir an Ungerechtigkeit getan hat, das ist nicht gut und dafür muss er sich verantworten vor Gott. So, Gott ist auf deiner Seite. Gott sagt mir erst, der Vater, er darf das tun. Nein, Gott ist auf deiner Seite. Aber dann sagt er, jetzt sollst du Ungerechtigkeit vergeben. Nicht, weil er das verdient, sondern weil das Gott ehrt und weil dich das freisetzt. Du vergibst nicht, weil er das verdient. Du vergibst, weil du dein Leben retten willst. Du vergibst, weil du Gott gehorsam sein willst. Und es gibt, egal was du erlebt hast, es gibt Gnade bei Gott zu vergeben. Und wenn jemand sagt, meinen Vater würde ich nie vergeben. Er braucht Lehre, er braucht Buße. Er braucht das Wort Gottes, sondern muss anerkennen, wenn du in dieser Haltung bleibst, wird Gott dir auch nicht vergeben. Wie? Vergebung ist ohne Bedingungen. Wo steht das in der Bibel? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Gleichnis vom Schalksknecht. Alles wurde ihm vergeben und dann die Peanuts hat er dem Kollegen nicht vergeben und der König erfährt das und sagt, dann machen wir das alles rückgängig und er kommt ins Gefängnis, bis er alles bezahlt hat. Aber wir glauben, Vergebung ist bedingungslos. In einer Weise ist sie, aber danach, nachdem du sie empfangen hast, ist die Bedingung, jetzt musst du allen vergeben. Und wenn du sagst, du hast ein Recht, auf Rache zu sinnen und diese Bitterkeit zu kultivieren, dann wirst du nicht die Freundlichkeit und die Güte und die Nähe Gottes genießen können, weil du bitter wirst. So. Ehre Vater, Mutter, auf dass du lange lebst auf Erden. Auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Also eine Vielfalt von praktischen Dingen, die wir finden im Worte Gottes, und wir studieren das und sagen, aha, bis jetzt habe ich so gedacht, jetzt lese ich etwas anderes, das ist die Wahrheit, also ist das, was ich bis jetzt gedacht habe, Lüge, ich werfe das weg und ich verbinde mich mit der Wahrheit. Ich wähle, das gilt für mich, ich wähle, das ist richtig, das ist gerecht. Gott hat ein Recht darauf, das von mir zu verlangen. Aber noch mehr, er wird mir helfen, das zu leben. Diese Gesinnung brauchen wir. Ob du sexuelle Reinheit in der Bibel studierst, deine Finanzen, deine Sicht zur Arbeit, was nimm, was du willst. Das ist Erneuerung des Denkens. Wir übernehmen die Denkweise Gottes. Und natürlich all die grundlegenden Basics von Christsein. Was ist Bekehrung? Was ist Taufe? Was ist Taufe nicht? Wieso Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wieso Sprachengebet? Was denkt Gott darüber? Ist das optional? Sagt Gott, ist mir egal. Hauptsache, du glaubst an mich. Wenn du kein Pfingster sein willst, kein Problem. Hauptsache, du glaubst an mich. Gott sagt, ich will, dass alle in Sprachen beten. 1. Korinther 14. Es ist der Wille Gottes, dass du in Sprachen betest. Kannst du nicht sagen, ja, aber ich bin von zu Hause aus evangelikal. Gott sagt, ist mir egal. Reimt sich sogar. Ja? Sondern sagt, es geht nicht nach den evangelikalen Ordnungen, es geht auch nicht nach den Pfingstordnungen, es geht nach meinen Ordnungen. Und Jesus sagt, alle, die an ihn glauben werden, die haben Zeichen in ihrem Leben. Und das heißt, die sprechen in neuen Zungen. So, Jesus erwartet von mir und von dir, du sprichst in neuen Zungen. Erzähl mir nicht, ja, du bist evangelikal. Du warst mal evangelikal, jetzt bist du im Reich Gottes. Und alle anderen Themen, die wir finden hier, im Worte Gottes. Das ist die Erneuerung des Denkens. Und das ist die erste Stufe. Das ist Schritt Nummer 1, wie Jüngerschaft praktisch wird. Dass wir jemandem beibringen anhand dieses Textbuches, jetzt seine Denkweise auszurichten und anzupassen an das Wort. Nur so kommen wir heraus aus der Anpassung an die Welt. Weil die Welt hat Ideen, hat Prinzipien, hat Werte, hat eine Lebensweisheit und die ist an den allermeisten Stellen total entgegengesetzt zum Worte Gottes. Und jetzt studieren wir das Wort und wir passen unsere Denkweise an, damit wir fähig werden, wie das Römer 12,2 sagt, zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir unser Denken nicht anpassen, wir können gar nicht erkennen, was der Wille Gottes ist. Wir sind nicht imstande. Aber wenn wir den Willen Gottes nicht erkennen können, welche Chance haben wir dann, den Willen Gottes zu tun? Vielleicht zufällig, hier und da punktuell, aber nicht als Lebensprinzip. So, wenn wir den, und das ist ja unsere Berufung, den Willen Gottes zu tun. Erlösung heißt, ich bin erlöst von dem Zwang, dem Teufel und dieser Welt und meinem Fleisch zu dienen. Das ist Erlösung. Und ich bin jetzt erlöst zu einem Lebensstil, den ich noch in 10.000 Jahren leben werde. Ein Lebensstil in Reinheit, in Demut, in Unterordnung, in Dankbarkeit, in Freude, in Friedfertigkeit. Ich bin erlöst zu einem Lebensstil, den ich von jetzt ab bis in alle Ewigkeit leben werde. Es ist der Lebensstil Gottes, der Lebensstil des Himmels. Das ist Erlösung. Nach dem Erneuern des Denkens gibt es weitere Ebenen des Lebens mit dem Wort Gottes. Es geht über das Denken hinaus. Unser Inneres soll sich füllen mit dem Wort. Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Reichlich wohnen. Nicht zu Besuch kommen. Wohnen. Jeder von euch kennt diesen glorreichen Unterschied, wenn man unliebsame oder schwer genießbare Verwandte hat. Ja? Und die kommen zu Besuch. Und man sagt, dank sei Gott, es ist nur ein Besuch, nur 3 Tage. Ja? Aber wenn auf einmal die Schwiegermutter kommt mit den Koffern und sagt, so, und ich wohne jetzt hier, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ja? Das ist eine andere Perspektive. Und das Wort Gottes will wohnen. Und das kann bedeuten, diese Anordnung im Wohnzimmer gefällt mir nicht. Also das Möbelstück kommt raus und wir stellen das ein bisschen um und ich möchte das anders haben und dieses Bild gefällt mir auch nicht. Wir machen etwas Neues. Da wird auf einmal die Wohnung renoviert und umgebaut. Das Wort ist der Herr. Der Herr will regieren. Der Herr will wohnen. Und die ganze Frage ist jetzt, wie gefällt es ihm? Nicht, wie mache ich das? Wie gefällt es ihm? Wir sind dafür da, ihn zu erfreuen, seinen Willen zu tun, uns nach ihm auszurichten, ihm zu gehorchen. Das ist die Grundidee. Und weil das so schwer ist für eine Natur, die über Jahrzehnte in Unabhängigkeit, in Selbstbestimmung, in Rebellion, in Auflehnung gelebt hat, müssen wir diese Wahrheiten immer, immer wieder auf uns wirken lassen, dass das immer tiefer geht und dass in uns diese Gesinnung der Sanftmut entsteht. Sanftmut ist das Gegenteil von Rebellion. Und das ist, was wir von Jesus lernen sollen. Demut und Sanftmut. Demut und Sanftmut. So, wir lassen das Wort in uns wohnen und wir trachten danach durch tiefe Hingabe und Zeit mit dem Wort, dass es wirklich bleibt in uns. Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinem Wort oder bewahrt nach deinem Wort? Zwei Verse weiter, Vers 11. Ich habe dein Wort in meinem Herzen geborgen, nicht nur im Verstand, im Herzen. Warum? Auf dass ich nicht an dir sündige. Das Wort Gottes enthält eine Kraft, die mich motiviert, willig macht und befähigt, den Willen Gottes zu tun. Nein zu sagen zur Sünde, Nein zu sagen zu weltlichen Begehren. Die Kraft zu überwinden ist im Wort. Das Problem ist, diese Kraft wird erst freigesetzt durch eine Hingabe an das Wort, die eben derart ist, wie Gott sagt, dass man sich seinem Wort hingeben soll. Und das ist weitaus mehr als morgens im Stress sich in den Berufsverkehr zu stürzen und ach, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, noch schnell den Kalenderzettel abziehen und dann in der U-Bahn noch schnell irgendwie den Bibelvers des Tages lesen und das war's dann. Das wird niemals Kraft freisetzen. Es kann vielleicht dein schlechtes Gewissen beruhigen, ja, du hast dich doch dem Wort zugewandt. Aber es ist nicht Kraft, die dich befähigt zu überwinden. Diese Kraft kommt auf andere Art und Weise zustande und das werden wir uns noch anschauen. Dein Wort in meinem Herzen geborgen, auf das ich nicht an der sündige. Vers 30, Psalm 119. Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt und deine Verordnungen vor mich hingestellt. Es beginnt, nachdem wir das Wort aufgenommen haben, mit einer Entscheidung. Wir reagieren mit einer Entscheidung. Wir wählen das. Wählen ist ein ganz, ganz wichtiges Wort im Alten Testament. Ich lege dir vor Tod und Leben, Segen und Fluch. Jetzt wähle das Leben. Jesaja 56, die Gläubigen aus den Nationen, die Gott herzugerufen hat, um seinen Namen zu lieben und ihm zu dienen. Die Gläubigen, das sind ja wir. Aus den Nationen. Was tun die? Die wählen, woran er gefallen hat. Reinheit wird nie in dein Leben kommen, wenn du es nicht wählst. Demut wird nicht in dein Leben kommen, wenn du es nicht wählst. Wir wählen diese Dinge, die Gott gefallen. Er hat an Aufrichtigkeit gefallen, sagt David gegenüber Salomon. Gott prüft die Herzen und er hat an Aufrichtigkeit gefallen. So, wir wählen Aufrichtigkeit. Wir wählen diese Dinge. Die purzeln nicht in unser Leben. Einfach eines Morgens wachst du auf und sagst, wow, ist gar keine Lüge mehr bei mir. Also ich staune, wie ist dieses Wunder über Nacht passiert? Es wird nicht so sein. Du musst Lüge verwerfen und musst Wahrhaftigkeit wählen. Und nach der Wahl fängt Gott an zu wirken, wenn du weiter kooperierst. Die erste Kooperation ist Wahl. Du wählst, was du willst. So ist es egal, wo du herkommst. Wichtig ist, wo gehst du hin. Viele Leute fokussieren ihre Vergangenheit. Ja, ich bin missbraucht worden. Ich habe dies und ich habe jenes und ich bin das. Ich sage, okay, aber wo willst du hin? Willst du in Heilung, willst du in Freiheit oder möchtest du den Missbrauch vor dich hertragen als eine Entschuldigung, dass du jetzt nicht gehorsam lernen musst? und ständig nur dem Mitleid irgendwie dir einheimst von den anderen. Was willst du? Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir sind alle geschädigt worden. Wir sind alle irgendwie verdreht worden und falsch gepolt worden. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Ja? Und aus den schlimmsten Dingen, die du erlebt hast, wenn du sie jetzt mit Gott angehst, kann aus den schlimmsten Dingen Segen werden. Aus den furchtbarsten Dingen, die dir angetan wurden, kann Gott dich zu einer Quelle des Segens und der Heilung machen für andere Menschen. Aber solange wir uns bemitleiden und jammern, und mir ist das passiert und ungerecht und die Leiterschaft und das war alles so schlimm und so weiter. Ja, solange wir auf dieser Ebene uns bewegen, sind wir rückwärts gewandt und wir benutzen noch unsere Vergangenheit als Entschuldigung für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Aber wenn wir wählen, machen wir etwas anderes. Ich wähle Klarheit, ich wähle Geradheit, ich wähle Aufrichtigkeit, ich wähle Demut, ich wähle die Gesinnung von Dienerschaft. Ich habe eine ganze Liste von Gebeten, die ich immer, immer, immer wieder bete. Und eins meiner Gebete ist, Gott, gib mir das Herz eines Dieners. Warum bete ich das? Weil ich das brauche. Weil ohne die Gnade Gottes würde ich in dem nicht wachsen. Aber ich will das, ich habe gewählt und ich bete, Herr, gib mir das Herz eines Dieners. Und das Schöne ist, wenn du anfängst zu dienen, du hast immer reichlich Raum. Viele versuchen in der Gemeinde mit Ellenbogen irgendwie die Karriereleiter raufzuklettern und suchen Positionen und kämpfen um Ehre, Ansehen und Macht. Wenn du dienst, du hast diesen ganzen Stress nicht. Weil alle wollen nach oben und unten ist so viel Platz. Es gibt ein wunderbares kleines Büchlein, was ich allen empfehlen würde. Also Gary, an deiner Stelle wäre das Pflichtlektüre für Bibelschüler. Der Weg nach oben führt nach unten. Derek Prinz. Wer kennt das kleine Büchlein? Einige, vielleicht 20. Das sind Hunderte zu wenig. Der Weg nach oben führt nach unten. Da wird diese Gesinnung Christi beschrieben. Und Paulus macht das nicht als einen netten Vorschlag, sondern als ein Gebot. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, soll in jedem von euch sein. In jedem von euch. Okay. Psalm 119, Vers 101. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Also es ist jetzt nicht nur das innerliche Wort, sondern jetzt kommt aus diesem Wort eine Entscheidung und eine Kraft. Jetzt will ich Nein sagen zu Dingen, die Gott verunehren. Ich will meine Füße zurückhalten von bösen Wegen. Warum? Damit ich dein Wort bewahre. Ich will das Wort Gottes in Ehren halten. Ich will es bewahren. Überhaupt der ganze Psalm 119 ist eine Fundgrube der Inspiration für wie kann meine Haltung zum Wort Gottes sein. Der ganze Psalm spricht von Sehnsucht, von Hingabe, von Wertschätzung, von Dankbarkeit gegenüber dem Wort Gottes. Und es ist so ein Segen, wenn wir lernen, das zu beten. Lerne Psalmen zu beten. Lerne das Wort Gottes zu beten. Mach dich eins. Das sind ja vom Heiligen Geist eingegebene Gebete. Die haben nicht nur für David funktioniert, die werden auch für dich funktionieren. Die sind der Wille Gottes. Die setzen Kraft frei. Die haben eine Power, deine Gesinnung, deine Einstellung dir selbst gegenüber, deinen Geschwistern gegenüber, dem Herrn gegenüber total zu verändern. So lerne diese Gebete zu beten. 5. Mose 17, Vers 18 bis 20. Wir lesen das jetzt nicht. Ich schreib's dir einfach auf oder du hast es auch in diesem Konzept. Das will ich mal sagen. Meine Notizen zu dieser ganzen Lehrreihe kannst du, wenn du haben möchtest, bekommen. Oder wir können das so machen, was die Bibelschule angeht. Ich schicke das irgendwie dem Klassensprecher und der verteilt das dann. Das ist einfacher, als wenn ich die ganzen Mails dann selber machen muss. Auf jeden Fall, es gibt dieses Konzept und dann kannst du das nochmal durchgehen. Und ich empfehle das durchzuarbeiten. Weil ein paar Wochen später, wenn du dieselben Teachings nochmal hörst, du hörst Dinge, die du hier gar nicht gehört hast. Glaub es mir, ich weiß das aus Erfahrung. Und wenn du das noch kombinierst dann mit dem Skript und dir die vielen Schriftstellen anschaust und dann lernst, mit diesen Schriftstellen zu arbeiten, dann wird der Gewinn viel, viel, viel größer sein. So in 5. Mose 17, Vers 18 bis 20 finden wir das Gesetz über den zukünftigen König. Und Gott sagt dort, wenn Israel eines Tages einen König haben will, wie soll der leben? Der soll erstens sich von dem Buch, was den Priestern vorliegt, also das ist die 5 Bücher Mose, mehr gab es ja zu der Zeit nicht, abschreiben und dann jeden Tag darin lesen. Jeden Tag. Каждый день, ist hier jemand, der Russisch spricht? Jeden Tag. Nicht, wenn er mal nichts zu tun hat als König. Ich meine, als König hat er einen vollen Terminkalender und er hat viele, viele Pflichten. Und wenn das alles mal abgearbeitet ist, dann kann man in der Freizeit sich auch mal irgendwie dem Wort Gottes zuwenden. Nein, Gott sagt jeden Tag. Das ist die Pflicht des Königs. Und dann was? Damit dein Herz sich nicht überhebt über deine Brüder. Das heißt, in dem Wort ist eine Kraft, die dich Demut lehrt. Das Wort Gottes hilft dir, dass du dich nicht über andere überhebst. Und das ist eine Riesengefahr, in der wir alle immer wieder stehen. Und das Wort ist das Gegenmittel. Die Kraft des Wortes in deinem Herzen ist die Power, die in dir Demut erzeugt. Und damit du den Herrn fürchten lernst, in dem Wort Gottes ist eine Kraft, die dein Herz berührt und verändert und die in dir das hervorbringt, was die Bibel Furcht des Herrn nennt. Und jetzt sage ich zum Thema Furcht des Herrn, was ich immer sage. Wenn du noch niemals ein Bibelstudium gemacht hast über Furcht des Herrn, tu dir einen Gefallen. Nimm dir Zeit, studiere, was sagt die Bibel über Furcht des Herrn. Und wenn du damit fertig bist und hast all die Schriftstellen rausgesucht, den Herrn fürchten, Furcht Gottes, Furcht des Herrn, all diese Schriftstellen hast du rausgezogen aus der Bibel und du schaust dir die an und nimmst zur Kenntnis, was du da aufgeschrieben hast. Weißt du, was dann passiert? Dann ändern sich deine Prioritäten. Du kriegst eine Idee. Früher hatte ich 1000 Wünsche, jetzt habe ich nur noch eins. Ich brauche Furcht des Herrn. Ich brauche Furcht Gottes. Dann verstehst du, warum das in Sprüche heißt, dein Herz eifere täglich nach der Furcht des Herrn. Weil alles, was du brauchst in diesem Leben und für das zukünftige Leben, ist enthalten in der Furcht Gottes. Alles ist enthalten, alles, was du brauchst. Du brauchst nicht dies, brauchst nicht jenes und das und das und das. Du brauchst Furcht Gottes. Und dann ebnet das deinen Weg. Und der Plan Gottes kommt zustande in deinem Leben. Das ist, was wir brauchen. Also in dem Wort selber ist die Kraft, das freizusetzen. Demut, Furcht des Herrn. Das ist eine Lebenskraft, eine prägende Kraft im Worte Gottes. Dein Herz, deine Werte, deine Ideen über das Leben werden umgebaut und umgeformt durch die Kraft des Wortes Gottes. Und nur wenn du Zeit verbringst und wenn du lernst, mit dem Wort so umzugehen, wie Gottes Wort das sagt, wird diese Kraft wirklich freigesetzt. Und das ist mehr als Kalenderblattmentalität, sondern das ist Zeit verbringen, zu warten auf Gott, den Heiligen Geist einladen, das Wort zu bedenken. Josua 1, Vers 8, Psalm 1, nachsinnen. Ist der Schlüssel. Nachsinnen über das Wort ist die Methode, wie das Wort sich wirklich verbindet mit deinem Herzen, wie das Wort tief geht, wie es Wurzeln treibt und wie es sich ganz fest mit deinem Herz verbindet. Nachsinnen. Das heißt, dieses Wort in Gedanken zu behalten, dieses Wort zu sprechen, sich hinzugeben, je nachdem, was das für ein Wort ist, es ist eine Verheißung. Dann nimm diese Verheißung und geh vor Gott und sag, du bist der, der nicht lügen kann. Du hast versprochen, dieses und jenes mir zu geben. Und ich glaube dir. Und bevor ich es sehe, freue ich mich jetzt schon. Das kommt in mein Leben. Und ich ehre dich für deine Treue. Du hast mein Gebet gehört. Und du wirst das wirken in meinem Leben. Wenn es ein Gebot ist, dann denk über dieses Gebot nach. Warum hat Gott gesagt, du sollst nicht lügen? Und dann entdeckst du, weil er dich lieb hat, weil er dich schützen will, weil er dir ein Leben geben will ohne Gemeinschaft mit den zerstörerischen Mächten der Finsternis, weil er dich segnen will, weil du zu seiner Ehre leben sollst, weil du Christus und das Werk von Golgatha verherrlichen darfst. Deswegen gehört Lüge nicht zu deinem Leben. Du siehst die Genialität, du siehst die Güte Gottes in dem Gebet. Du sagst nicht, oh weia, jetzt lügen darf ich auch nicht mehr, bald darf ich ja gar nichts mehr als Christ. Was ist denn das? Ja? Wer so denkt, es gibt Christen, die haben so eine negative Sicht. Also wie, jetzt hat er Hollywood genannt, also die Filme sind jetzt weg und dann soll ich noch meinen Zehnten in die Gemeinde geben, also mein Geld schrumpft und jetzt darf ich nicht mehr rauchen und das nicht mehr umfluchen darf. Ja, was bleibt denn da noch an Vergnügen? Wer so denkt, ist tief verwurzelt im Geist dieser Welt und er hat nicht verstanden, dass Sünde das Elend dieser Welt ist und Heiligkeit ist unsere Glückseligkeit. Da ist wahre Erfüllung, wahre Identität, wahre Zufriedenheit, wahrer Segen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über all diese Dinge neu denken und mit Gott übereinstimmen. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Amos 3, Vers 3. Bevor wir mit Gott gehen, wir müssen mit ihm einig sein. Er sagt, ich will dich heilig machen. Ich will, dass Christus in dir hervorkommt. Und du sagst, ja, aber ein bisschen Hollywood, das wird ja wohl noch gehen, oder? Du hast noch nicht verstanden, was Hollywood ist. Du hast noch nicht mit den Augen des Geistes, mit einem erneuerten Denken verstanden, dass Hollywood ein weltweites Erziehungs- und Umerziehungsprogramm der Menschheit ist, inspiriert aus der Hölle. Du hast noch nicht verstanden, was die für Absichten haben. Halleluja. So ist es nicht. Es ist nicht ein Gott, der sagt, hey, alles was Spaß macht, hört jetzt auf. Jetzt hörst du auf mich und heilig sein ist das Schwerste im Leben, was du dir vorstellen kannst, aber es gefällt mir, dir nicht, aber mir und auf geht's. Nein, es ist nicht so. Je heiliger du wirst, umso mehr wirst du dich leiden können. Ja, mach einen Test beim nächsten Zornausbruch. Geh vor den Spiegel und schau mal an, was denkst du über diese Person? Der sieht aber hässlich aus. Also den habe ich schon mal besser gesehen. Sünde macht hässlich und Heiligkeit macht schön. Halleluja. Ohne Kosmetik und ohne extra OPs oder irgendwas, auch die Männer werden schön werden. Halleluja. Amen. Weil wir Frieden haben mit Gott und wir genießen diesen Frieden mit Gott und wir wissen, Gott hat uns angenommen und wir können uns auch annehmen. Wir schauen nicht in den Spiegel und sagen, sondern wir freuen uns, wie wir gemacht sind. Und freuen uns für das, was Gott schon getan hat. Und wir wissen, in 10 Jahren werden wir noch mehr Grund zur Freude haben. Und werden wir uns noch wohler fühlen in unserer Haut, weil wir noch mehr Christus ähnlicher geworden sind. Halleluja. So, das ist die Erlösung, Christus ähnlich zu werden. Das ist das Ziel des Glaubens. Nicht Erfolg, Wohlstand, Heilung, Befreiung. Das sind alles Nebenprodukte. Das ist nicht das Zentrum. Und es gibt viele Gemeinden und viele Bewegungen, die jagen hinter Heilung und Wohlstand und Befreiung hinterher und verpassen das Zentrum, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Und mitten in ihrem Streben nach Heilung und Wohlstand und Befreiung und Größe und Reich Gottes erobern, haben sie Missbrauch, haben sie Knechtschaft, haben sie Gebundenheit, haben sie alle Arten von Sünde in ihrer Mitte. Das ist nicht der Weg Gottes. Das Zentrum muss das Zentrum sein. Oder wie jemand noch treffender gesagt hat, das ist ein guter Satz zum Mitschreiben. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Das ist ein ganz tiefer Satz, den erfasst man nicht sofort. Das muss man aufschreiben und dann in Ruhe zu Hause darüber nachdenken. Aber dann wird man sehen, welche Weisheit da drin ist. In Bibelsprache Hebräer 2, nicht am Ziel vorbeigleiten. Was ist dein Ziel? Dein Ziel ist, Gott wohlgefällig zu leben, ihn zu erfreuen, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Das ist das Ziel Gottes, das er für dein Leben hat. Und das muss dein Ziel werden. Und dann kannst du zusammenarbeiten mit der Gnade Gottes. Halleluja. Halleluja. Ich würde jetzt gerne zu Sprüche Kapitel 2 gehen, aber komm, wir machen das noch ganz schnell, wenigstens zum Anfang, und da müssen wir dann morgen Fortsetzung machen. Sprüche Kapitel 2 ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Passage, weil hier noch einmal sehr schön und anschaulich dieser Lebensstil des Wortes im Worte beschrieben wird und vor allen Dingen, was die Segnungen davon sind. Die Struktur ist sehr einfach. Es kommen Bedingungen am Anfang dreimal. Wenn du, wenn du, wenn du. Wenn du bestimmte Dinge tust, wenn du darauf achtest, wenn du das und das machst, dann wird der Herr das und das in deinem Leben tun. Und das heißt, so sind die ganzen Briefe von Paulus zum Beispiel strukturiert. Der erste Teil ist die Erlösung und das Werk auf Golgatha, um was die Berufung ist. Der zweite Teil ist, wie du darauf reagieren sollst. Ja. Und hier haben wir es jetzt andersherum. Du tust diese Dinge und du kannst diese Dinge tun und du sollst diese Dinge tun, weil du Kind Gottes bist, weil du erlöst bist. Und Gott verspricht, er wird dann diese Dinge tun. Und bevor wir auf diese Bedingungen eingehen oder diesen Lebensstil uns hier nochmal anschauen, das machen wir dann das nächste Mal. Schau mal, was dann kommt. Also wenn du das und das, wenn du das und das, wenn du das und das, Vers 5, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Wow. Das ist unser Thema. Wie kriegt man Erkenntnis Gottes? Und das kommt nicht durch viel Studieren und Bücher lesen und viel Zeit in Bibliotheken verbringen, sondern das kommt durch einen Lebensstil der Hingabe an das Wort. Und als allererstes kommt die Furcht des Herrn. Wenn die Furcht des Herrn nicht kommt, kommt nichts mehr. Aber wenn die Furcht des Herrn kommt, dann kommt die Erkenntnis Gottes. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis. Deswegen sind theologische Ausbildungsstätten, die nicht auf Charakter und Heiligkeit Wert legen und die nicht den Studenten beibringen, Gott zu lieben und zu fürchten, nicht nur eine Zeitverschwendung, sondern ein Teil des Problems Gottes, und sie erzeugen Fluch im Volke Gottes. Viel, viel Fluch kommt von solchen falschen Ausbildungsstätten, die ihr Augenmerk richten auf Wissen und die Studenten mit Theorien und mit allen möglichen Details und theologischen Spitzfindigkeiten füllen, aber nicht darauf achten, dass die Studenten Gott lernen zu fürchten. Es kommt Fluch daraus. Die können brillante Reden halten, wenn sie Absolventen sind, aber das Volk Gottes verhungert. Und niemand wird überführt von Sünde, weil die Kraft dieser Welt in ihren Predigten hat keine Kraft, von Sünde zu überführen. Wie soll das sein? Die Welt wird nicht die Welt überwinden. Die Kraft, Licht zu geben, zu überführen von Sünde, hey, das ist ja verkehrt, das passt nicht mehr, meine Güte, das war jetzt ein Volltreffer. Und einige von euch sitzen hier und sagen, boom, ein Volltreffer nach dem anderen. Meine Güte, wann ist der mal fertig? Diese Kraft zu überführen, das heißt, mit Beweisen zu zeigen, dass du in dem und dem Bereich verkehrt bist, das heißt Überführung, kommt nur aus dem Worte Gottes, das in dir lebt. Überführung kommt nicht von jemandem, der Bibeltexte vorliest, aber selber sich nicht danach bemüht, ein heiliges Leben zu führen. Sonst würde in jedem katholischen Gottesdienst Erweckung ausbrechen, weil das Wort Gottes wird auch gelesen. Aber es bringt nichts. Warum? Weil das Wort nicht sein Werk im Priester tun durfte. Und er von den Lügen dieser Welt und den Traditionen und dem ganzen Götzendienst und all diesen Dingen selber nicht befreit ist. Und das, was das Wort Gottes in dir und in mir nicht tun konnte, kann es nicht durch dich tun. Der Segen ist nicht im reinen Vorlesen und Vortragen des Wortes, sondern das Wort muss ein Werk tun in mir. Und dann kann es ein Werk durch mich für andere tun. Das ist, warum die ganze Lehre über Leiterschaft ist. Leiterschaft durch Vorbild. Seid ein Vorbild der Herde. Nicht habt mehr Bibelwissen als die anderen. Habt ein Zertifikat, das bestätigt, ihr habt 5 Jahre Theologie studiert. Sondern es ist das Kennen Gottes, und das kommt aus Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So wenn eine Bibelschule, ein Seminar nicht Furcht des Herrn als Hauptthema macht, das durch alle Jahre hindurch geht, verschwenden sie ihre Zeit und werden Leute mit religiösem Sondermüll füllen und dann auf die Menschheit loslassen. Und es kommt Fluch mit all diesen Ideen dieser Welt. Und fast alle theologischen Ausbildungsstätten in unserer Zeit, in unserem Land, haben sich geöffnet für dieses Gift der historisch-kritischen Theologie, die ein einziges Ziel hat, Menschen zu lehren, zu zweifeln am Worte Gottes. Das ist die Idee, das ist das Konzept von historisch-kritischer Theologie. Am Ende, du weißt alles. Und du weißt, Jesaja ist nicht einer, sondern Jesaja sind drei. Und das hat nicht Mose gesagt und das hat nicht Jesus gesagt. Du weißt alles, was nicht stimmt, aber du weißt nichts, was stimmt. Du bist total verwirrt. Und so wirst du dann auf die Gemeinde losgelassen. Hallo, was soll das werden? So, wir haben die richtigen Prioritäten. Wir wollen einen Lebensstil einüben mit dem Worte Gottes und die Frucht wird sein Furcht des Herrn. Und die Frucht und die Folge von Furcht des Herrn wird Erkenntnis Gottes sein. Und dann geht Licht von dir aus. In deiner Umgebung, wo immer du bist, ob du denkst, du bist vollzeitlich oder nicht, du bist Prediger oder nicht, du bist ein Botschafter an Christi Stadt und das Licht geht von dir aus. Und Menschen werden ihren Zustand erkennen und werden Hoffnung bekommen. Gott ist da und Gott ist willig und fähig, mir zu helfen. Und so werden Menschen gerettet werden. Halleluja. Vater, wir beten darum, dass du uns einen tiefen Respekt beibringst vor deinem Wort. Dass wir lernen, wie du sagst, wieder zu zittern vor deinem Wort. Weil du hast verheißen, auf den wirst du blicken, der zittert vor deinem Wort. Gib uns diese Ehrfurcht, diesen Respekt, dieses Verständnis. Wir sind nicht Gott, du bist Gott. Und du hast gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und wir danken dir für dieses gewaltige Gebot und für dieses gewaltige Gnadenangebot, dass wir durch den Segen deines Sohnes frei werden können von den Lügen und Täuschungen dieser Welt und frei werden können für dich, für dein Reich, für ein Leben, das dir gefällt. So lehre du uns, wie wir mit deinem heiligen Wort umgehen können, wie es Nahrung wird, wie es Heilung wird, wie es Freisetzung wird in uns, wie es uns aufbaut, wie es uns ausrichtet, prägt, motiviert und warnt und stärkt. Danke für die Macht deines Wortes. Du sendest dein Wort und du heilst uns. Und wir wollen lernen, dieses Wort zu empfangen, mit Sanftmut anzunehmen. Und danke, dass du uns dabei helfen wirst. Halleluja. Und danke für deine große Geduld. Danke. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.